die Auseinandersetzung mit der fremdländischen Thematik scheint mir unumgänglich. Und ich bin der Meinung, dass man sich mit dem A konfrontieren muss und B, dass die nicht nur französische Oper des 19. Jahrhunderts auch und vielleicht sogar zuvorderst einen unterhaltenden Charakter haben soll, in dem Sinne, dass nicht nur die Musik, sondern auch das Geschehen eine bestimmte, ich würde jetzt mal sagen, Prachtentfaltung einfordert.
Kantinengespräche. Der Podcast des Tiroler Landestheaters Innsbruck.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Kantinengespräche, dem Podcast des Tiroler Landestheaters. Mein Name ist Thomas Schmidt-Ehrenberg, ich bin Musikdramaturg hier am Theater und ich habe heute den Regisseur Hinrich Horstkotte zum Kantinengespräch eingeladen. Mit ihm möchte ich über seine Inszenierung der Oper Lakmé bei uns am Tiroler Landestheater sprechen. Hinrich Horstkotte hat seine Theaterlaufbahn tatsächlich als Marionettenspieler begonnen. Er hat dann an der Akademie der Bildenden Künste in München Bühnenbild, Kostüm und Dramaturgie studiert und er hat inzwischen über 80 Operninszenierungen vorgelegt, großteils auch in eigener, von ihm selbst entworfener Ausstattung. Von der Fachzeitschrift Opernwelt wurde er mehrfach als Bühnen- bzw. Kostümbildner, aber auch als Regisseur des Jahres nominiert. Und auch für den Österreichischen Musiktheaterpreis war er bereits nominiert. Herzlich willkommen zum Kantinengespräch.
Vielen Dank.
Hinrich Horstkotte.
Danke.
Hinrich, für dich ist Lakmé dein Debüt am Tiroler Landestheater als Regisseur. Allerdings ist es nicht das erste Mal, dass du in Innsbruck arbeitest.
Genau, ich habe hier vor 9 Jahren zuletzt zweimal bei den Festwochen der Alten Musik inszenieren dürfen. Vor 9 Jahren war das die Oper Euridice von Caccini und 2 Jahre davor habe ich die allererste Barockoper Jung, die da im Innenhof der Theologischen Fakultät aufgeführt wurde, inszenieren dürfen. La Callisto war das. Und außerdem habe ich lustigerweise hier am Tiroler Landestheater, allerdings auch bei den Festwochen der Alten Musik, meine allererste Regieassistenz im Jahre 1998 abgeleistet.
Und jetzt hast du die Freude und die Ehre, die Oper Lakmé des französischen Komponisten Léo Delibes hier zu inszenieren, uraufgeführt 1883. Von Léo Delibes kennt man heute nicht mehr so viele Werke. Ganz bekannt ist noch das Ballett Coppelia. Und sicher ist Lakmé aber die bekannteste Oper von ihm, die man heute noch spielt. Jedoch wird sie doch relativ selten aufgeführt, häufig auch konzertant, also ohne Szene. Zu Unrecht frage ich dich, wo liegen für dich die besonderen Qualitäten und doch der besondere Reiz dieser Oper?
Also die Qualitäten liegen zunächst einmal in der Musik, in der sehr farbenreichen und schönen und, das möchte ich auch betonen, gut hörbaren Musik. Also das ist so viel Oper, wie Oper nur sein kann, würde ich sagen. Also es gibt schöne Melodien, es gibt gut anhörbare Musik, es gibt sehr viel Virtuosität. Die Lakmé, das ist vielleicht auch einer der Gründe, warum das nicht so viel aufgeführt wird, ist eine, ich möchte sagen, gefürchtete Koloraturpartie. Die hat in der Mitte das Filetstück, die berühmte Glöckchen-Arie, die alle berühmten Koloratursopranistinnen irgendwann in irgendwelchen Konzerten singen, aber eben selten den Rest der Partie. Ein Argument noch dazu für dieses Stück ist dann doch der subtile Umgang mit einem Thema, was damals sehr populär war, nämlich mit dem Exotismus im weitesten Sinne. Lakmé spielt in Indien. Aber das Besondere an dieser Oper und auch an dem Libretto ist, dass es mit den Kolonialherren eher kritisch umgeht. Und das ist eine Besonderheit, die dieses Stück mit sich bringt. Anders als andere Stücke sieht das sozusagen die europäische Welt durchaus mit einer gewissen Distanz. Und das ist besonders reizvoll an diesem Stück.
Ja, wir kommen auf das Thema Kolonialismus gleich noch mal zurück. Wir haben hier, du hast es angedeutet, die Begegnung zweier Kulturen in dieser Oper. Eine Art Culture Clash, könnte man fast sagen. Und wie in einem Brennglas wird diese Begegnung verkörpert durch die zwei ProtagonistInnen dieser Oper, Lakmé, die indische Brahmanentochter auf der einen Seite und der englische Offizier Gerald auf der anderen Seite. Es ist also auch eine Liebesgeschichte. Was würdest du sagen, was sehen diese beiden ineinander und warum muss die Liebe der beiden am Ende scheitern?
Also das Besondere an dem Verhältnis von den beiden ist, dass es von Gerald, der eben aus dieser englischen, in Anführungsstrichen zivilisierten Hemisphäre kommt, der ist verlobt mit der Tochter des englischen Gouverneurs in Indien und ist eben als Offizier, auch als Soldat dort stationiert, dass der eigentlich von Anfang an zeigt, dass er eine bestimmte intuitive Affinität zu diesem Ort hat oder anders gesagt eine besondere Sensibilität für das Fluidum von diesem Ort. Relativ am Anfang hat er gleich eine Arie, wo er eben beschreibt, dass er sich von diesem Ort irgendwie besonders angezogen fühlt, dass er verzaubert wird, das Ganze womöglich sogar schon geträumt hat, also sein dann tatsächlich stattfindendes Verhältnis zu Lakmé in einem Traum, in einem Wunschtraum vor sich gesehen hat. Umgekehrt ist es eben so, dass Lakmé als Brahmanentochter in dieser Oper so eine Art Vestalin ist, könnte man sagen. Das heißt, die ist von ihrem Vater fernab aller anderen Menschen gehalten worden. Sie fungiert zusätzlich gewissermaßen als Medium zu den Göttern. Sie ist diejenige, die mehrfach im Stück verlautbart, dass die Götter gesprochen haben, auch ganz zum Schluss zum Beispiel. Hat sie wie so eine Art Vision, könnte man sagen. Und andererseits hat die eigentlich überhaupt keinen Kontakt zu anderen Leuten. Und zwar weder schon gar nicht zu den Kolonialherren, aber auch wenig oder gar keinen Kontakt zu ihrem Vater und zu den anderen Hindus, die in diesem Stück eine große Rolle spielen. Und als solche ist sie natürlich besonders verletzlich oder verletzbar, weil sie eben zum allerersten Mal überhaupt einem anderen Menschen nahe kommt und dann auch noch gleich in Verbindung mit Verliebtheit ganz offensichtlich und sich quasi zum ersten Mal berührt fühlt im übertragenen wie im wörtlichen Sinne. Andererseits zeigt sich dann, dass die Lakmé in ihrer Einsamkeit, wenn ich das mal so nennen darf, auch nur wenig Vorstellung davon hat, was das bedeutet, in einer Beziehung zu sein. Es wird relativ bald deutlich, dass der Gerald erstens gewissermaßen aus dem feindlichen Lager kommt. Noch dazu begeht der gleich zu Beginn der Oper ein Sakrileg. Er betritt nämlich unerlaubterweise mit seinen Mitreisenden den heiligen Tempelbereich, den kein Fremder betreten darf. Wir versuchen das sogar noch ein bisschen stärker zu zeigen, den eigentlich überhaupt niemand betreten darf, außer Lakmé selber. Und dadurch bricht er ein Tabu, auf das dem Regelwerk des hinduistischen Glaubens, wie er in dieser Oper dargestellt wird, der Tod steht. Das heißt, sie verliebt sich in den Todfeind und ist eigentlich ab diesem Augenblick damit beschäftigt, ihn zu retten, nämlich davor, dass er aus rituellen Gründen umgebracht werden soll. Und ihre Lösung ist, dass sie das nicht verhindern kann, dass er verwundet wird, aber dass sie ihn dann in ein Niemandsland bringt, dass sie ihn an einen versteckten Ort bringt. Und sie beschreibt dann auch, wie sie sich das vorstellt. Sie stellt sich nämlich vor, dass der dann immer da bleibt, schön versteckt, keiner bemerkt sie. Und sie geht ihren täglichen Tempeldiensten nach und kommt dann eben wieder zurück. Und ich weiß nicht, die beiden essen dann exotische Früchte und so. Aber sie hat gar keine Vorstellung von der Perspektive, die das für ihn hat. Sie erfährt eigentlich nie, jedenfalls erfahren wir das nicht, dass er eigentlich verlobt ist. Sie fragt nie nach seinem sozialen oder gesellschaftlichen Hintergrund. Sie deutet an, dass ihr klar ist, dass er einen anderen Gott huldigt, ja. Und der einzige Weg daraus für sie ist, dass sie ihm erzählen wird von ihren Göttern und dass er sich dann quasi ihrem Glauben anschließt. Aber dass das da auch von seiner Seite aus bestimmte Umstellungen erfordert, das ist ihr eigentlich nicht bewusst. Und das ist ein bisschen die Tragik der Figur, die nämlich eben im letzten Akt am Ende des Stückes, wo er eine kurze Begegnung mit einem befreundeten Offizier hat, der an seine Ehre appelliert, und zwar seine Ehre als Engländer, also als Diener der englischen Krone, noch verstärkt dadurch, dass die englische Armee sich gegen die indischen Rebellen zum Schluss auflehnt oder quasi versuchen wird, die indischen Rebellen niederzuschlagen. Das erfahren wir nicht mehr in der Oper, aber das findet offensichtlich im Hintergrund statt. Aber eben auch als Angehöriger einer fremden Kultur. Und da bemerkt Lakmé eigentlich mit einem einzigen Blick im dritten Akt, dass er da nicht ihr folgen kann. Und in dem Augenblick ist ihr Leben zu Ende und sie vergiftet sich, weil es keine Zukunft für sie und für ihn gibt.
Und von der anderen Seite aus betrachtet, von Geralds Perspektive aus, du hast es schon angesprochen, die Oper ist ein Produkt des Exotismus, dieser Mode, insbesondere in Frankreich, sehr populär in der Kunst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Und dieser Sehnsucht nach der Fremde, diese Faszination für das Exotische, für das Fremde, dem liegt ja auch häufig schon die Gefahr der Zerstörung derselben inne. Und das haben wir, wenn man das jetzt aus Geralds Perspektive betrachtet, auch hier im Kleinen in dieser Beziehung.
Genau, genau. Es ist tatsächlich so, dass wenn die Engländer zum ersten Mal auftreten und Gerald eben einer von 5 Engländern ist, er tritt mit seiner Verlobten auf, dann hat die noch eine Cousine dabei und die hat einen Freund, Frederick, und dann gibt es noch die Gouvernante, Miss Benson. Nebenbei gesagt sind diese 5 Figuren sehr deutlich Figuren, die aus der Tradition der Opera Comique kommen, das heißt, das hat fast einen buffonesken Charakter. In der Uraufführung haben die auch statt rezitativen Dialoge gesprochen. Also gleich in der ersten Szene, wo die Engländer auftreten, berichtet nicht Gerald, sondern Frederick so ein kleines bisschen von den kulturellen Unterschieden. Er versucht den Damen zum Beispiel zu erklären, wie indische Damen im Umgang mit Männern sind, wie deren Gefühlswelt aussieht, an welchen Stellen die zurückhaltender oder eben auch offenherziger sind, als dass die europäischen Damen gewohnt sind. Und natürlich, das ist ja quasi der Kern des Exotismus, in dieser scheinbaren Sinnenfreude, vielleicht auch in dem scheinbaren Fehlen von moralischen Bedenken, was das sich hingeben zu bestimmten Gefühlen mit sich führt, meinetwegen auch was Nacktheit betrifft oder Bekleidung und so weiter. Da liegt im ganzen 19. Jahrhundert natürlich der besondere Reiz von diesem Exotismus, also das Exotische als auch ein kleines bisschen das verlorene Paradies, was ein bisschen was Verruchtes mit sich bringt, zumindest aus der europäischen Perspektive, aber eben auch etwas Ursprüngliches und Unverfälschtes mit sich bringt. Da ist interessanterweise die Figur von Frederick eigentlich derjenige, der, obwohl er eigentlich nur eine Randfigur ist, der das zumindest differenziert zu betrachten versucht. Während Gerald sich ab dem Augenblick, wo er sich in Lakmé verliebt oder wo er sich gewissermaßen diesem erotischen und exotischen Zauber hingibt, sich eben hingibt. Und dann in dem Augenblick, wo er dann eigentlich unfreiwillig nochmal zurückgeht in die europäische Hemisphäre, das auch zu formulieren imstande ist. Der sagt nämlich, c'est un rêve, une folie, also das ist ein Traum, das ist eine Tollheit. Also der, ihm ist klar, dass es zwischen diesen beiden Welten nichts zu vermitteln gibt. Entweder das eine oder das andere. Und ein Begriff taucht dann im dritten Akt, wo er quasi wiederum von dem gleichen Frederick, der sich im ersten Akt als der, sag ich mal, Verständnisvolle herausgestellt hat, als er von dem Frederick angemahnt wird, sich auf seine Ehre als Soldat zu besinnen, l'honneur und devoir, die Pflicht. Das sind diese beiden Begriffe, die in der Hindu-Welt, so wie sie in dieser Oper dargestellt wird, quasi nicht existent sind. Das heißt nicht, dass die ehrlos sind, aber das ist ein so abstrakter Begriff, mit dem Lakmé nichts anzufangen weiß, weil diese Begriffe von ja, Vaterlandstreue oder was auch immer da mitschwingt, nicht existieren für sie, weil es etwas ist, was ihr nie begegnet ist. Und umgekehrt sind es genau diese beiden Begriffe, die bei Gerald ziemlich übergangslos einen Sinneswandel mit sich bringen. Er schwenkt dann aber nochmal zurück. Also dem Freund gelingt es, ihm zu sagen, zieh in den Krieg, deine Pflicht, deine Ehre, wollen das. Dann sagt er, gut, ich komme. Dann geht der Freund weg und sagt, Gott sei Dank, er ist gerettet. Dann kommt Lakmé wieder und 2 Sätze später wirft eigentlich Gerald alles schon wieder über den Haufen und folgt ihr bis zu dem Punkt, wo sie selber sieht, dass diese beiden Welten nicht zusammenkommen können und sie selber gewissermaßen seinen Konflikt löst, indem sie sich selbst umbringt. Nicht ohne zu sagen, obwohl sie sich umbringt, weil sie ihm vorher von einem heiligen Trank zu trinken gegeben hat, ein geweihtes Wasser, was den Zweck hat, dass wer daraus trinkt, also wenn Paare aus diesem heiligen Wasser trinken, dann sind sie für immer vereint. Das nötigt sie ihm ab. Durch dieses gemeinsame Trinken dieses Trankes schützt sie ihn aber auch vor den eigenen Leuten, denn durch den Genuss dieses Trankes wird er quasi zum Hindu. Das ist wie eine Taufe gewissermaßen. Und durch diesen Kunstgriff darf er von den Hindus nicht mehr verfolgt werden, ist sein Vergehen der Blasphemie oder der Tabuverletzung getilgt. Dadurch darf er überleben. Umgekehrt stirbt sie und entzieht ihm damit die Verantwortung, sich irgendwelche Gedanken über seine Zukunft mit ihr zu machen und lässt ihn quasi ziehen.
Und gleichzeitig haben wir am Ende die Zerstörung, also sozusagen, wenn man es jetzt an den beiden Protagonisten aufmacht, haben wir die Eroberung des Paradieses
genau.
durch Gerald, ja. der sozusagen Lakmé erobert und am Ende, aber sie zerstört auch durch seine Eroberung.
Durch seine Eroberung und umgekehrt eben auch wieder interessant, dass Lakmé gar nicht als Repräsentantin dieses Paradieses auftritt oder nur insofern als Repräsentantin dieses Paradieses auftritt, als dass sie diesem Paradies entstammt und nur so existieren kann. Der Repräsentant für die ganze Hindu-Welt, so wie sie hier dargestellt wird, ist ihr Vater, Nilakanta, der eben der Anführer der Rebellen gegen die Engländer ist und der das auch gleich zu Beginn der Oper thematisiert. Dass sozusagen die Usurpatoren ihn seines Priesteramts beraubt haben, er gewissermaßen geächtet ist, er all diese Riten und das über Jahrhunderte, um nicht zu sagen Jahrtausende, Gewachsene nur noch im Verborgenen ausüben kann und darf und dass er eben bekämpft wird und er feststellen muss, dass alles, was diese Hindu- oder indische Identität ausmacht von den Engländern, mindestens instrumentalisiert, wenn nicht getilgt werden soll. Also der hat ein Bewusstsein dafür. Die Lakmé steht außen vor. Sie ist tatsächlich eben eine Art Medium und auch ein Instrument, auch durchaus ein Instrument von den Hindus, nämlich eben das Instrument zur Kommunikation mit den Göttern. Und deswegen gibt es gewissermaßen am Ende diesen dritten Ort, eine Art von Wolkenkuckucksheim, würde ich sagen, oder eine Art Luftschloss, was die Lakmé für sich und den Gerald erbaut, völlig losgelöst von diesen kulturellen Konflikten, aber natürlich Bestandteil dieses Paradieses, was zum Schluss verloren geht.
Nilakanta ist also jemand, der aufbegehrt gegen diese Kolonialherrschaft der Briten. Es ist ganz interessant, vor 2 Wochen ging gerade durch die Medien, dass der britische König Charles III. Von einem Demonstranten mit Eiern beworfen worden ist. Und zwar, weil dieser Demonstrant den Umgang des Königshauses mit Großbritanniens Kolonialvergangenheit anprangern wollte. Also vielleicht jetzt nur ein Detail, aber es ist ein Thema, was bis heute natürlich nachwirkt, was bis heute, dessen Auswirkungen bis heute spürbar sind. Du hast es angesprochen, das ist eben auch ein großes Thema dieser Oper letztlich. Wie werden die britischen Kolonialisten in der Oper gezeichnet? Wird Kritik an dieser Kolonialherrschaft geäußert? Es ist ja interessant zu sehen, dass hier französische Autoren am Werk waren, die aber die Briten gewählt haben als Kolonialisten in der Geschichte.
Genau, also tatsächlich ist die Problematik gerade heute, und zwar ganz explizit heute, zum Beispiel angesichts der eben von dir geschilderten Vorfälle oder zu Zeiten der sogenannten Woken-Generation, wo wir alle, ich weiß nicht, was Museen betrifft und so weiter, uns mit dem Thema Raubkunst auseinanderzusetzen haben, wo wir mit kultureller Aneignung zu kämpfen haben, oder was heißt zu kämpfen haben, wo wir uns damit zu konfrontieren haben, wo zum Beispiel auf der Theaterbühne das Thema Blackfacing eine große Rolle spielt. Das heißt, wir nicht mehr ohne weiteres Leute braun anmalen wollen, um darzustellen, dass das Angehörige einer bestimmten Ethnie sind, sondern wo man versuchen sollte, sich damit differenziert auseinanderzusetzen. Das ist bei einem Stück wie diesem tatsächlich sehr schwierig, weil das Stück als Produkt des Exotismus natürlich total darauf aufbaut, dass eine exotische Welt dargestellt und auch ausgemalt werden soll in vielen Farben, die sicherlich nur sehr bedingt mit der geografischen oder historischen Realität zusammengeht. Ja, also weder Delibes noch Gondinet sind jemals in Indien gewesen. Delibes versucht sich musikalisch einer Art von Exotismus anzunähern durch bestimmte musikalische Formeln, würde ich sagen.
Der aber auch in keinster Weise etwas mit originär indischer Musik zu tun
ganz hat. Genau, ganz genau. Aber das Exotische hat eben hier einen sehr stark symbolischen Charakter. Ich möchte in diesem Zusammenhang hinweisen auf Parsifal von Richard Wagner, der im Entstehungsjahr dieser Oper gestorben ist. Im Parsifal zum Beispiel wird explizit gesagt, dass der zweite Akt, der bei Kundry, also der großen Verführerin, spielt, in einem tropischen Dschungel zu spielen hat, dass Kundry in einem indischen Gewand auftritt. Es gibt Bilder der Uraufführungskostümierung, die hat so eine Asari an.
Man weiß ja auch, dass Delibes den Parsifal gesehen hat im Sommer vor der Uraufführung
von ganz genau. Und umgekehrt hat sich Richard Wagner, genau, und Richard Wagner wiederum war in seinen letzten Zügen beschäftigt mit einem Projekt, was sich mit dem Buddhismus auseinanderzusetzen versuchte. Oder eben, also Wagner hat sich eben auch in Zusammenhang mit Parsifal sehr auch mit der hinduistischen Religion auseinandergesetzt. Aber eben aus der explizit europäischen Perspektive. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass das eben zu einer Zeit entstanden ist, wo es kein Fernsehen gab und keine Medien und man eben immer nur durch den Filter der Kolonialherren oder des Kolonialismus einen Blick auf diese Art von fremdländischen Kulturen werfen konnte. Unter diesem Aspekt finde ich es, wie ich schon sagte, relativ bemerkenswert, dass die Engländer, sagen wir mal, mit einer ironischen Distanz, zumindest wenn sie zusammenglucken, geschildert werden. Das ändert sich immer dann, wenn Gerald alleine ist und als Liebender dargestellt wird. Aber interessanterweise haben eben die Szenen von den Engländern alleine musikalisch nur ganz wenig Berührungspunkte mit dem Rest. Ich habe vorhin schon gesagt, dass in der Uraufführung die Engländer eben in ihren Szenen zu mehreren Personen Dialoge gesprochen haben, während die indischen Szenen komplett durchorchestriert waren. Also der Lieb wollte sozusagen dieses farbige, vielfarbige, exotische Kolorit über die gesamten indischen Szenen rüberlegen, während er bei den Engländern das ganz bewusst ein bisschen, ich würde jetzt mal sagen, austrocknet. Tatsächlich habe ich gelesen, dass ganz am Anfang durchaus der Gedanke war, statt der Engländer das Franzosen sein zu lassen. Und das hat man dann fallen gelassen zugunsten einer bestimmten ironischen Distanz, die die Franzosen schon immer zu den Engländern gehabt haben. Und vielleicht war es dann auch ein bisschen zu brisant, da quasi das eigene Land ein bisschen zu besudeln.
Es hätte ja durchaus Grund gegeben, die Franzosen waren ja nun auch große Kolonialisten,
absolut,
wenn man nach Afrika schaut.
Genau, oder eben auch also in die Südsee. Eine der Quellen für das Libretto von Lacmé ist der Roman La Mariage de Loti von einer Person, die unter dem Pseudonym Pierre de Loti seine eigenen Reiseerinnerungen, sagen wir mal, in eine poetische Form gebracht hat. Und der ist tatsächlich zunächst mal in der Südsee gewesen. Vielleicht kennen viele von Ihnen den Maler Paul Gauguin, dessen gesamte Thematik in seinen Bildern eigentlich immer dieses quasi paradiesische Südseeleben gewesen ist, was aus heutiger Perspektive durchaus sehr fragwürdige Seiten hat, eben was auch sehr stark pädophile Züge zum Beispiel hat und natürlich sich durchaus die Frage stellt, inwieweit ist da ein Kolonialherr im Recht, sich mit ganz vielen exotischen Frauen zu umgeben und eben zum Beispiel sich den Teil der fremdländischen Kultur, der eine Polygamie beinhaltet, quasi zunutze zu machen und zu sagen, ja, ich lebe hier ganz paradiesisch, ich habe ganz viele Frauen zu meiner Verfügung, es gibt keine moralischen Grenzen und wir können hier gemeinsam machen, was wir wollen. Die Frage ist nur eben, wollen die das eigentlich auch? Oder in welcher Weise wollen die das? Und sehr brisanten und sehr heiklen Themen kann diese Oper nur kratzen. Es ist auch so, dass diese Oper im Kern eben zum Beispiel das Indische proklamiert. Die Auseinandersetzung mit der Thematik, mit der fremdländischen Thematik scheint mir unumgänglich. Deswegen haben wir uns entschlossen, nicht nur, weil es im Text immer wieder benannt wird, ganz wörtlich benannt wird. Es werden eine ganze Reihe von indischen Gottheiten aufgezählt. Es wird explizit hingewiesen auf bestimmte religiöse Bräuche. Es wird auf das Kastensystem hingewiesen und so weiter. Und ich bin der Meinung, dass man sich mit dem A konfrontieren muss und B, dass die nicht nur französische Oper des 19. Jahrhunderts auch und vielleicht sogar zuvorderst einen unterhaltenden Charakter haben soll, in dem Sinne, dass nicht nur die Musik, sondern auch das Geschehen eine bestimmte, ich würde jetzt mal sagen, Prachtentfaltung einfordert. Sie wünscht sich, dass das Publikum das genießt. Es gibt große Tableaus, der ganze zweite Akt ist eine riesige Marktszene, die also vielfältig ausgemalt ist mit den unterschiedlichen Händlern, was sie da so machen. Und dann gibt es ein Ritual, es wird die Göttin Durga wird zum Fluss getragen und so. Und das sind also Situationen, wo von der Oper gewünscht wird, dass große Bilder entstehen, die eben auch einen staunenmachenden Charakter haben sollen, um es mal so auszudrücken.
Große Bilder, auf die wir uns freuen. Wir
hoffentlich,
freuen uns
ja
darauf zu staunen. auf Lacmé ab 26. November hier am Landestheater Innsbruck, am Tiroler Landestheater. Herzlichen Dank für dieses Kantinengespräch, Hinrich Horstkotte. Ich danke dir.
Ich danke auch.
Kantinengespräche. Der Podcast des Tiroler Landestheaters Innsbruck.